Wir stellen uns heute Abend unter ein Wort aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 5. Wir machen also Fortsetzung in unserer Reihe durch das Lukas-Evangelium. Und wir kommen heute zu der sehr bekannten Begebenheit der Heilung des Gelähmten oder wie es vielleicht von der Luther-Übersetzung her bekannter ist, der Heilung des Gichtbrüchigen. Aber bleiben wir mal bei Gelähmter, Gichtbrüchiger, versteht heute kein Mensch mehr so richtig. Lasst uns erstmal das Wort lesen. Hat jeder seine Bibel? Ich kann es jetzt nicht sehen. Aufschlagen also bitte Lukas Kapitel 5. Wir sind dran mit den Versen 17 bis 26. Lukas Kapitel 5, die Verse 17 bis 26. Ich werde heute nicht auf alles eingehen, ihr werdet das noch sehen, das wäre ein bisschen viel, ich greife einiges heraus, es ist halt ein längerer Abschnitt, aber man kann ihn auch schlecht jetzt aufteilen. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren, und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn, also vor Jesus, zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hindurch in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen. Und sie sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, stehe auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Staunen, und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Ihr Lieben, ich habe es eben gerade schon gesagt, was wir eben gerade zusammen gelesen haben, das ist eine sehr bekannte Begebenheit. Und irgendwie bringt sie ja auch das Vorstellungsvermögen in die Gänge, nicht? Männer steigen auf ein Dach, sie schlagen ein Loch durch das Dach. Und keineswegs ein irgendwie kleines, sondern das muss schon ziemlich groß gewesen sein. Es ist hier die Rede von Ziegeln. Im Griechischen steht hier das Wort Keraimos, da kommt unser Wort Keramik her. Also wir können uns da ja vorstellen, das waren harte Ziegel da auf dem Dach. Und da hauen die durch. Ja, das ist schon was los. Als ich mich auf die Bibelarbeit vorbereitete, da trat mir vor Augen ein Bild. Vermutlich stammt es schon aus Kinderstundenzeiten, aus einer Kinderbibel, aber ich weiß es nicht mehr genau. Eben wie die Freunde da auf dem Dach stehen und ihren kranken Gefährten dann genau herablassen vor die Füße Jesu. Diese Begebenheit, also was wir hier in Lukas 5 lesen, die finden wir auch im Matthäus-Evangelium und auch im Markus-Evangelium. Und wenn wir uns diese Parallelberichte anschauen, dann erfahren wir aus Matthäus, wo das stattfand. Das sagt uns Lukas nicht. Es fand statt in Kapernaum. Und Markus berichtet uns, dass das 4 Freunde waren. Ist eigentlich naheliegend, an jeder Seite ist einer, aber Markus berichtet das auch. Hier bei Lukas steht das nicht. Markus Kapitel 2, Vers 3, wer es notieren will. Es ist überhaupt interessant, dass Lukas diese Begebenheit allgemeiner erzählt. Nicht? Er fängt an mit, es begab sich an einem Tag. Den Ort lässt er ganz weg und an einem Tag, naja, das ist jetzt auch nicht sehr klar zu datieren. Wir können uns ausrechnen aus dem Markus- und Matthäus-Evangelium, dass diese Begebenheit noch ziemlich am Anfang des Dienstes von Jesus war und eben in Kapernaum, also seiner Stadt, der Stadt, wo Jesus eigentlich wohnte. Wenn wir diesen Bericht lesen oder wenn wir ihn auch in Erinnerung haben, wie was uns in Kinderstundenzeiten oder auch in Jungscha dazu erzählt wird, dann ist oft die Lehre, die man hier zieht, schaut euch diese 4 Freunde an, wie die sich für ihren Kumpel einsetzen. Da könnt ihr was von lernen. Das ist wahre Freundschaft. Für die Jungscha ein super Thema und auch sonst Hilfe. Hilfe in der Not. Ein super Beispiel für Nächstenliebe. So gehört sich das. Und dann steht hier gleich am Anfang auch noch in Vers 18 ist es, glaube ich, nee, am Vers 17 am Schluss. Und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen, um sie zu heilen. Die Kraft des Herrn war da. Eine herrliche Situation. Jesus predigt in Kapernaum, das Haus ist gerammelt voll und Lukas berichtet uns gleich am Anfang, die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Und da lassen diese Freunde diese Liegematte oder diese Trage oder diese Palette, ist nicht genau klar, was das war, ist auch egal, lassen sie ihn dann runter vor Jesus. Ja, und dann? Ist doch klar, was sie wollen, oder? Jesus soll diesen Gelähmten gesund machen. Ist doch klar. Weiß doch jeder. Wenn einer in Not ist, ja, bitte. Und die Kraft des Herrn war da, steht doch dort. Ich habe euch erzählt, dass ich Kontakt habe mit einigen Leuten, auch in Äthiopien, die leiden Hunger. Naja, einer hat mir das geschrieben, und zwar sehr dramatisch. Ist doch klar, was er will. Oder? Und jetzt wird dieser Kranke, dieser Gelähmte da vor Jesus hingelegt. Das heißt dann, wir kommen gleich drauf, als Jesus ihren Glauben sah und dann sagt er nicht, du sollst gesund werden, ist doch klar, was sie wollen, oder? Sondern dir sind deine Sünden vergeben. Es war doch alles harmonisch. Hätte doch so schön ablaufen können. Jesus heilt den. Ihr wisst doch, was am Schluss dann rauskam, als diese Heilung dann vonstatten ging. Alle waren glücklich. Das war eine super Stimmung da. Warum bringt Jesus durch dieses Wort, dir sind deine Sünden vergeben, eine solche Spannung in diese Begebenheit? War doch nicht nötig. Jesus hätte doch einfach heilen können. Sieht doch jeder, wenn ein Gelähmter dort ist. Was will er wohl? Macht Jesus hier die Harmonie kaputt? diese Heilung, ihr Lieben, die war doch, seien wir doch, versetzen wir uns mal in die Lage hinein, war doch sozusagen eine Steilvorlage. Aber Jesus spricht diesem Behinderten, diesem, ich sag mal, Krüppel, Sündenvergebung zu. Er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Ihr Lieben, dieser Bericht ist uns nicht gegeben, damit wir auf die Freunde schauen. Damit wir hier sozusagen einen moralischen Appell bekommen. Das vielleicht auch, aber das ist nicht das Zentrale. Das Zentrale ist, dass wir Jesus kennenlernen. Darum sind uns die Evangelien berichtet. Darum sind sie uns gegeben. Das sagt Lukas auch am Anfang, als er dieses Evangelium für Theophilus schreibt, dass du weißt, was Jesus alles getan hat und wer er ist. Ich möchte, dass wir unter diesem Aspekt auch diesen Abschnitt einmal lesen und verstehen. Und jetzt schauen wir noch einmal rein. Jetzt schauen wir mal nicht auf die Freunde, sondern jetzt schauen wir mal auf Jesus. Und da sieht die Sache vielleicht aus seiner Warte zunächst etwas anders aus. Vers 20. Da heißt es, als Jesus ihren Glauben sah. Naja, das ist eine Aussage, über die wir leicht hinweglesen, oder? Ist doch klar. Eigentlich ist diese Aussage überflüssig, oder? Man sieht doch an den Werken ihren Glauben, oder nicht? Ihr Lieben, ja, Werke sind in unserem Glauben notwendig. Aber im Blick auf unsere guten Taten, im Blick auf unsere Glaubenswerke, nennen wir sie ruhig mal so, stehen wir alle in der Versuchung, uns über den darin enthaltenen Glauben etwas vorzumachen. Ich will gleich erläutern, was ich meine. Wir stehen alle in der Gefahr, wenn wir was tun, wenn wir was leisten, das zu idealisieren oder auch zu romantisieren. So ein Schulterklopfen, hast du gut gemacht. Das brauchen wir, oder? Und hier, vier Freunde helfen. Super, super, ihr Freunde. Aber ich will euch jetzt mal eine andere Rechnung aufmachen. Jesus war da in diesem Haus. Wozu? Wir lesen es auch in Vers 17. Er war da, um zu lehren. Und dann war da ein Haus gerammelt voll, nicht so wie bei uns. Und das muss kein kleines Haus gewesen sein, das muss vermutlich ein großes Haus gewesen sein. Denn normalerweise waren die Häuser aus Lehm. Und so war auch das Dach gedeckt, das war also Lehm, was da zusammengehalten wurde. Wenn hier von Ziegeln die Rede ist, war das offensichtlich ein, repräsentatives Haus, ein größeres. Und es war gerammelt voll. Und warum kamen die Leute zu Jesus? Leute, die hungerten und dürsteten nach dem Wort Gottes. Und Jesus lehrt sie. Und das war nicht so ganz einfach, dieses Lehren, denn in diesem gleichen Raum, da saßen, so heißt es hier, die anderen standen. Da saßen einige Pharisäer und Gesetzesgelehrte. Und die hatten ein ganz anderes Interesse, ein ganz anderes Ziel. Die wollten Jesus, ich sag's mal salopp, in die Pfanne hauen. Die wollten irgendetwas hören, um ihn damit dann fertig zu machen. Und wenn ein Prediger das weiß, dann ist er gespannt. Einige wollen hören, wollen lernen, Menschen hungern und dürsten und andere, die sind dort, um jemanden reinzulegen. um den Prediger reinzulegen. Das verursacht eine Spannung. Weiß jeder, der schon mal vor Leuten geredet hat und das vielleicht nachvollziehen kann. Und dann passiert noch was. Dann hören die über sich Gehämmere. Naja, also ich sag mal so, das ist nicht gerade förderlich für die Verkündigung des Wortes Gottes, oder? Dann rieselt es da runter vom Dach. Kommt ja auch Schutt mit. Das rieselt hier in die Kragen rein. Also angenehm ist was anderes, oder? Und dann gucken alle Leute hoch. Naja, für den Prediger ist das nun allemal nicht sehr spannend, oder? Da kommt da endlich einer runter. Also ich sag mal, die Veranstaltung ist, also wenn wir sagen, sie ist gestört worden, dann ist das noch sehr nett und freundlich ausgedrückt. Warum tun die das? Warum tun das die vier Männer? Es heißt hier, als Jesus ihren Glauben sah. Aber, ich gebe auch mal Folgendes zu bedenken, der Mann war gelähmt. Stellt euch vor, das wäre ein akuter Notfall gewesen. Denken wir an das Töchterlein des Jairus. Herr, komm schnell, sie liegt im Sterben und es ist doch mein einziges Töchterlein. 12 Jahre, bitte komm, bevor sie stirbt. Das kann man verstehen. Oder jemand von den Zuhörern hat plötzlich eine Herzattacke. Ja, da muss man sofort unterbrechen und helfen. Aber der Gelähmte hier, also ich kann mir gut vorstellen, der lag da schon ein paar Monate und Jahre. Hätten die vier Freunde nicht warten können. Warten können, bis die Veranstaltung vorbei ist und dann mal dezent zu Jesus hingehen und sagen, du Jesus, wir haben da noch jemanden, kannst du noch mal kommen? Warum erzähle ich das? Ihr Lieben, es gibt in Gemeindeveranstaltungen, ich sage das mal ganz allgemein, immer wieder die Situation, dass der Prediger das Evangelium bringen will und dann kommen Leute und unterbrechen mit ihren eigenen Problemen. Wer jemals Kinderstunde gemacht hat, weiß, wie das ist. Ja? Ihr habt eine Geschichte vorbereitet und dann erzählt jemand, ja, aber meine Tante hat und was nicht alles. Und da kommt irgendeine Geschichte. Kennt jeder, oder? Ja. Und so müsst ihr euch das auch vorstellen beim Prediger. Er predigt und jetzt erzählen die über ihre Probleme. Nochmal, das war ein schlimmes Problem, was dieser Gelähmte hatte, aber konnte er nicht noch 2 Stunden warten? Warum dieser dramatische Aufzug? Warum eigentlich? Wozu? Steckt da nicht auch Rücksichtslosigkeit drin? Ich sag mal, wenn ich eine Bibelstunde halte und jemand fängt an und sagt, ich habe da mal eine Frage und dann über was völlig anderes spricht, dann würde ich ihm sagen, ja, Moment mal, können wir vielleicht nachher noch klären. Aber man empfindet das als rücksichtslos. Rücksichtslos gegenüber all den Menschen, die dort stehen. Da ist eine Predigt hier. Danach trinken wir als Gemeinde Kaffee. Wäre jetzt schön, wenn wir über die Predigt nochmal sprechen und sagen, ja, das war ein ganz wichtiger Gedanke, der da gesagt worden ist. Aber es ist interessanter zu erzählen, meine Gesundheit. Ich baue gerade, was weiß ich, meine Küche um und hatte folgendes Problem. Oder was auch immer. Oder am Arbeitsplatz. Das habe ich immer wieder Zoff mit einem Kollegen oder mit einem Chef oder was auch immer. Was ich euch fragen will, ist es nicht manchmal tatsächlich so, dass wir von unseren Problemen, von unseren Fragen so in Beschlag genommen sind, die durchaus da sind, das sind keine Fantasieprodukte, dass wir das, was Jesus verkündet oder was der Prediger von der Kanzel vom Wort Gottes verkündete, vergessen. Vielleicht ist es gar nicht nach dem Gottesdienst, sondern schon während des Gottesdienstes. Ja, es gehen uns noch die Gedanken durch den Kopf, was wir letzte Woche erlebt haben. Wir sitzen zwar hier, aber mit unseren Gedanken sind wir ganz woanders. Und wir kennen nur uns und unsere Probleme. Da ist Egoismus drin, Ichhaftigkeit, da ist auch, wie bei den vier Freunden, könnte man sagen, Rücksichtslosigkeit drin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jeder von den Anwesenden das vielleicht auch so dachte. Und was sieht Jesus bei diesen Leuten? Er sagt, als Jesus ihren Glauben sah. Und das ist schwerer zu entdecken, oder? Oder nicht nur Glauben zu entdecken. Hinter all dem Verschütteten, meine Probleme, ich, meiner, mir, mich. Man könnte ja auch mal die umgekehrte Überlegung anstellen. Vielleicht spricht jemand hier im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst deswegen über seine Probleme, weil dies der einzige Ort ist, an dem überhaupt mal jemand zuhört. Vielleicht hat er sonst gar keinen. Und deswegen kommt er auch hier in die Gemeinde. Vielleicht ist es nicht nur Rücksichtslosigkeit, Egoismus, sondern auch Not, wirkliche Not. Und dass er in die Gemeinde kommt, da steckt Glauben dahinter. Da steckt der Wunsch dahinter, ja Herr, es ist gut, dass wir einen solchen Ort haben wie die Gemeinde oder damals bei den vier Männern. Sie kommen zu Jesus. Sie suchen bei ihm ihre Hilfe. Aber ich sag mal, in dieser Situation so einfach Glauben zu sehen, was diese Männer da machen mit dem Dach, ja, das ist sicher ein Aspekt. Aber da gibt es ganz sicher auch andere Aspekte, oder? Und wenn wir unter diesem Aspekt jetzt noch einmal uns anschauen, was Jesus danach sagt, dann ist das überwältigend. Er guckt jetzt nicht einfach auf dein Problem, sondern er bringt jetzt zum Ausdruck, weißt du, warum ich gekommen bin? Was das Zentrale ist? Das sind nicht Heilungen. Das sind nicht Wunder. Wir gucken uns gleich noch an, in welchem Stellenwert die zueinander stehen. Das ist was anderes. Das ist, ich bin gekommen für deine Seele, um dir Vergebung deiner Sünden zuzusprechen. Jesus sieht den Glauben bei den Freunden und ganz sicher auch bei diesem Gelähmten. Aber er ist sehr, sehr verdeckt hinter anderem. Und wo Jesus hier zunächst einmal hinweist, ist, du, ich habe da noch ein anderes Thema, als du jetzt hast. Du hast das Thema dein Problem und dein Gelähmtsein und das ist ein Problem. Aber ich habe ein ganz anderes, ein viel zentraleres, ein viel wichtigeres. ein viel entscheidenderes. Dir sind deine Sünden vergeben. Dazu bin ich gekommen. Warum kommen wir in die Gemeinde? Warum kommen wir zu Jesus auch im Gebet? Weil wir Hilfe brauchen. Worin? Wir leben in einer Zeit im Augenblick, wo wir uns alle, oder viele von uns jedenfalls, ich weiß nicht, ob es alle sind, so unsere Gedanken machen. Wie geht's weiter? Eltern denken an ihre Kinder. Wie wachsen die mal auf? Es wird uns ja jetzt schon suggeriert in den Nachrichten, es wird nie mehr so, wie es vorher war. Großeltern denken vielleicht an ihre Enkel. Wie wird das alles werden? Auch ökonomisch. Wie geht's weiter? Dann haben wir alle unsere Probleme. Wir hatten es ja vorhin gerade bei den Gebetsanliegen gehört. Jesus geht darauf ein. Wir brauchen die Geschichte nur weiterzulesen. Aber er macht eines deutlich. Das Zentrale ist etwas anderes. Das Zentrale ist, wie es um deine Seele steht. Ist die Beziehung zu Gott. Jesus zerstört mit diesem Wort tatsächlich die Erwartungshaltung dieses Gelähmten, der sich in Not befindet, und auch die Erwartungshaltung der vier Freunde. Aber er zerstört es nicht, weil er irgendein Harmoniezerstörer ist, sondern weil er uns eines rüberbringen will. Du. Das Entscheidende in deinem Leben, das, was nachher in alle Bereiche deines Lebens ausstrahlt, das ist deine Beziehung zu Gott in Ordnung. Sündenvergebung. Ich sehe die Zeit weglaufen, sonst könnten wir jetzt nur ein paar Bibelstellen uns anschauen, eine Fülle von Bibelstellen, meine ich, wo drin steht, dass Jesus gekommen ist zur Vergebung der Schuld. Er ist ein Opfer für unsere Schuld, hat er gebracht. Paulus verkündet, wir hatten es im Epheserbrief kürzlich gehört, die Erlösung von unserer Schuld, unsere Sündenvergebung, Epheser 1, Vers 7. Das zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch, übrigens auch schon im Alten Testament. Was Jesus diesem Mann sagt, ist nicht, mir ist egal, was da in deinem Leben gerade passiert an Problemen, sondern was er ihm klar macht, ist das Entscheidende. Das Zentrale ist etwas anderes, wozu ich gekommen bin. Und das kriegen natürlich einige mit, die darauf nur gewartet haben, die das unendlich stört, dass da ein Jesus, dass da jemand von Sündenvergebung spricht. Das sind die Pharisäer. Wie kann er nur? Gott kann vergeben nur Schuld. Das gilt nicht diesen Freunden, das gilt nicht den Zuhörern, das gilt nicht diesem Gelähmten, der da vor Jesus liegt. Aber das sagen die Pharisäer, die Jesus ohnehin reinlegen wollten. Aber Jesus beharrt darauf, er besteht darauf, auch ihnen gegenüber. Darum bin ich gekommen. Das ist mein Ziel, das ist das, wozu ich hier bin. Unsere Probleme und das, wozu Jesus gekommen ist, so könnten wir eigentlich diese Geschichte auch erzählen. Ich will euch meine andere Geschichte noch erzählen. Jesus ist aus den Toten auferstanden. Und er erscheint zweimal den Jüngern. Gleich am ersten Tag der Woche und dann nochmal eine Woche später. Am ersten Mal war Thomas, der sogenannte ungläubige Thomas, nicht dabei, dann beim zweiten Mal. Zweimal erschien Jesus diesen Leuten. Und er gab ihnen den Auftrag, er bevollmächtigte sie mit dem Heiligen Geist. So lesen wir es im Johannesevangelium. Toll, denken wir, oder? Und dann sagt einer der Jünger, ich gehe wieder fischen. Ist mir alles eine viel zu heiße Kiste. Entschuldigt, dass ich so salopp sage. Stört mich alles. Zu unsicher. Meine ich. Dann gehen sie fischen. 7 Jünger gehen fischen. An den See Genezareth. Naja, das ist schon der Weg von Jerusalem da oben hoch. Und dann fischen sie auch da. Aber das läuft auch nicht so in ihrem Leben, wie sie sich das vorstellen, oder? Die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Dann sieht Johannes oder irgendein Jünger einen Mann am Ufer stehen. Und er hört, was dieser Mann sagt. Und er sagt, werft noch einmal die Netze aus. Als erfahrene Fischer wissen sie, jetzt ist gerade die Sonne hochgekommen, jetzt sind die Fische weg. Aber gut, machen sie. Und sie fangen 153 Fische. Und plötzlich schießt es einem durch den Kopf und er sagt, es ist der Herr. Und Petrus wirft sich ins Wasser und schwimmt zu seinem Herrn. Und da sieht er im Lagerfeuer da oder in diesem Feuer da einen weiteren Fisch. Aber die Fische waren jetzt nicht das Interessante. Wisst ihr, was Jesus diesem Petrus dann für eine Frage stellt? Und nicht nur einmal, sondern dreimal. Hast du mich lieb? Ist das Zentrum, wofür du lebst, Petrus? Auch hier würden wir von unserer Erfahrung her sagen, also ganz sicher nicht bei Petrus. Die Fakten sprechen dagegen. Du hast Jesus verleumdet, dreimal. Dann bin ich euch erschienen nach der Auferstehung zweimal. Und was macht ihr? Ihr geht nach Galiläa an den See Genezareth und kümmert euch erstmal um euch selbst. Also alle Fakten sprechen dagegen, dass solche Leute Jesus lieben. Oder? Zuletzt sagt Petrus, Herr, du weißt alle Dinge. Naja, also sagen wir mal ganz ehrlich, wir würden eines wissen, Petrus, du hast ganz anderes im Sinn. Und du bist eine sehr unsichere Nummer im Reich Gottes. Das weiß ich. Und das hat sich jetzt bewiesen. Was Jesus will, was Jesus sucht, ist, liebst du ihn? Und diese Liebe war bei Petrus sehr stark verschüttet. Ich will mal so sagen, auch der Glaube war bei diesen 4 Männern, naja, irgendwo sehr stark verborgen. Das hätten sie auch etwas weiser alles anstellen können. Oder? Aber Jesus sah diesen Glauben. Und er handelt. Und er besteht darauf, gegenüber diesem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben, und gegenüber denen, die es nun wirklich nicht hören wollen, ja, die von Gotteslästerung sprechen, gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten, darum geht es. Dazu bin ich gekommen. Ich bin Gott. Da habt ihr ja recht, dass nur Gott Schuld und Sünde vergeben kann. Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen. Und das ist eigentlich das, was Jesus hier auch diesem Gichtbrüchigen rüberbringt. Das ist das Entscheidende. Vergiss das nicht. Und von dort strahlt alles in alle Bereiche hinaus. Und wisst ihr, wie Jesus dann in der Bergpredigt weiter fortfährt? Trachtet nach zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch solches alles zufallen. Das kam dann auch und die Heilung kam ja dann auch. Sie kam, hören wir gut zu, damit die Pharisäer kapieren, dass dieser Jesus Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Darauf legt Jesus Wert, auf diesen Zusammenhang. Die Heilung ist auch da, aber sie ist flankierend, sie ist ein Beifügsel, sie ist hinzugefügt. Das Entscheidende ist was anderes. Weißt du, ich wäre so froh, wenn du heute Abend aus dieser Bibelstunde nach Hause gehst, vielleicht an deinem Bett heute Abend auf die Knie gehst und sagst, Herr Jesus, danke. Danke, dass du gekommen bist, nicht alle meine Probleme zu lösen. Aber du bist gekommen, mir meine Schuld und meine Sünde wegzunehmen. Das ist das Entscheidende. Das ist das, worum es geht. Die Beziehung zu Gott, dem Vater, wieder in Ordnung zu bringen. Dann wird das andere auch gut. Wir haben im Psalm 23 sehr viele Verheißungen. Mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue. Ich muss dann immer daran denken, was mir mal ein Professor sagte oder uns mal in einer Vorlesung. Er sagte, ja, das stimmt alles. Aber was Mangel ist, bestimmt der Herr. Vergiss das nie. Wo die grüne Weide ist, das bestimmt der Herr und nicht du. Er führt. Und wenn er dich ins tiefe Tal hineinführt, dann ist auch das richtig. Unsere Probleme, mit denen wir kommen und die uns beschäftigen, genau wie diesen Gelähmten dort, der da vor Jesus liegt. Die sind alle groß und wichtig und zentral und haben volle Bedeutung. Aber ihr Lieben, im Blick auf die Ewigkeit, im Blick auf unsere Beziehung zu Gott, ist das alles nebensächlich. Beifügsel. Wenn ihr das heute mit nach Hause nehmt, was das Wichtigste ist, die Vergebung eurer Schuld. Wenn euch das neu wieder ins Bewusstsein dringt, das wäre schön. Dann könnt ihr euch freuen, wie problematisch die Umstände, die äußeren Umstände auch immer sind. Und da hat jeder sein Päckchen zu tragen. Und wie die Zukunft ist, ich hätte mir vor ein paar Monaten nicht ausgemalt,
ich sage jetzt mal nur, wie problematisch sie ist, ja? Ökonomisch, auch Arbeit zu finden oder was auch immer. Aber das Entscheidende ist, Jesus ist gekommen. Das sagt er diesem jungen Mann oder diesem Gelähmten dort. Dir sind deine Sünden vergeben. Ich hatte euch schon vorgewarnt, wir wollen heute nicht alles besprechen in diesem Abschnitt, da steckt noch mehr drin. Aber ich wollte euch einmal diesen vielleicht entscheidenden Gedanken mal rüberbringen. Jesus sieht den Glauben auch bei Leuten, die mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind und die durchaus auch eine Versammlung stören. Ja. Aber er weist ihn dann darauf hin, was das Zentrale ist, das Entscheidende ist. Er lässt sich nicht von ihm vereinnahmen. Aber er hilft.